davon hören wir, von der, vielen Dank, von der Geburt der Gemeinde Jesu Christi. Zunächst erstmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung und ich kann euch beglückwünschen. Ihr habt eine gute Wahl getroffen. Zum Gottesdienst zu kommen, ist super gut. Gott hat Gemeinde erfunden. Das war der Plan von Jesus. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und es gibt leider immer mehr Leute, die sagen, ich bin von Christen enttäuscht, von der Welt oder vom Leben enttäuscht und deshalb gehe ich nicht mehr zur Gemeinde. Und die Entscheidung, die ihr getroffen habt, hier heute zusammenzukommen als Gemeinde, ist eine wunderbare, die die totale Zustimmung von Jesus trifft. Von daher kann ich euch nur dazu beglückwünschen. Ihr habt eine gute und segensreiche Wahl getroffen. Ich nenne schon mal das Thema, über das ich sprechen werde. Es ist ein langer Text, Apostelgeschichte 2, 1 bis 41. Den lesen wir nicht an einem Stück. Und das Thema über diesem Abschnitt habe ich genannt Gemeindebau par excellence. Jetzt kann nicht jeder Französisch. Ja, manche Leute sagen, okay, ich kaufe mir eine Wäscheklammer, die setze ich auf. Par excellence, kann man üben. Aber für alle Deutschen könnte man vielleicht sagen, und vielleicht ist es auch schön, Gemeindebau in höchster Vollendung. Ja, Gemeindebau par excellence oder Gemeindebau in höchster Vollendung. Das ist deshalb in höchster Vollendung, weil der Herr Jesus ja seine Gemeinde baut. Und bevor ich jetzt gleich mit dem Text einstarte und die erste Hälfte dieses Abschnitts lese, möchte ich nochmal beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute feiern dürfen, dass du deine Gemeinde gegründet hast. Wir danken dir, dass du deine Verheißungen erfüllt hast und auch alle weiteren noch ausstehenden erfüllen wirst. Und wir danken dir von Herzen dafür, dass wir Freiheit haben, zusammenzukommen als Gemeinde, dass wir dein Wort in Händen halten dürfen und dass wir wissen, dein Wort ist lebendig und dass dein Wort wirkt. Und wir bitten dich, dass du alles Störende, alle Gedanken der vergangenen Woche oder der neuen Woche von uns nimmst, dass wir auf dich und dein Wort hören können. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass dein Wort das in unseren Herzen bewirken kann, was du vorgesehen hast, zu der Verherrlichung deines Namens und zur Zurüstung unseres Glaubens. Amen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2 zunächst die erste Hälfte, die Verse 1 bis 21. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren eigenen Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unter der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Soweit die ersten 21 Verse. Gemeindebau par excellence. Ich habe Unterpunkte alle mit dem deutschen Wort exzellent ergänzt. Der erste Punkt zu dem hier gelesenen Abschnitt. Es geht hier um eine exzellente Erfüllung. Eine exzellente Erfüllung. Der Text, haben wir gerade gelesen, begann damit und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte. Ein Tag erfüllen? Was meint das? Das Fest Pfingsten, das hatte Gott seinem Volk Israel verordnet, über 1500 Jahre vor diesem Ereignis. Und die haben das wieder und wieder und wieder jedes Jahr gefeiert. Es war eins von drei Festen, zu dem jeder jüdische Mann jährlich nach Jerusalem kommen musste. Und jetzt wird so mal eben gesagt, man überliest es schnell, dass sich das hier erfüllt, der Tag der Pfingsten. Wir wissen das, wir kommen gerade von Ostern her und von Karfreitag. Da haben sich diese beiden Feste, die ganz zeitnah an dieses Fest herangerückt sind, auch erfüllt. Ebenso lange wurde das Passafest gefeiert. Und sie haben immer gedacht, ja, das erinnert daran, dass wir Sklaven in Ägypten waren und sind befreit worden. Und unsere Erstgeburt wurde verschont, weil wir ein unschuldiges Lamm geschlachtet und dessen Blut an unsere Türpfosten gestrichen haben. Und dann war in diesen Tagen, als der Herr Jesus auf der Erde war, ein Prediger, ungewöhnliche Erscheinung, eine Koryphäe, würden wir heute modern sagen, Johannes der Täufer, der zeigt dann auf einmal auf einen Mann, der an den Jordan kommt, wo er tauft, und sagt, das, siehe, das ist das Lamm, um den geht es. Der wird mit seinem Blut euch erlösen. Der ist es. Das Fest, das sie so lange gefeiert haben, ist ein Hinweis auf Jesus. Um ihn geht es. Und der ist der, der sagt, ich baue meine Gemeinde. Das Fest des Passa ist immer in der Nacht zwischen den beiden Abenden, heißt es, vom 14. auf den 15. des Monats, des ersten Monats in Israel. Und dann schließt sich direkt nahtlos an das Fest der ungesäuerten Brote. Und dieses Fest ist so verbunden, dass man manchmal sagt, der zweite Tag des Passa, der dritte Tag des Passa, so verwundert man sich und man sagt, das Passa ist doch ein Tag. Weil das so damit zusammengehört und weil es davon spricht, Jesus hat mit seinem Blut alle Schuld gesühnt. Aber die Schuld schließt ein, die Schuldvergebung, dass wir danach ein heiliges Leben leben. Und das hat der Herr Jesus. Und dieses Passafest, in dieses Passafest eingefügt, in diese Woche der ungesäuerten Brote, die sich anschließt, kommt das erste Erntefest Israels. Das ist nicht ein festes Datum, sondern das ist immer nach dem der Nacht, Passanacht vom 14. auf den 15.01. ist es der folgende Sonntag. Also manchmal, wenn es der 14. auf den 15. Montag ist, muss man lange warten, bis der Sonntag ist. Aber in dem Jahr, als Jesus starb, war es ein Freitag, als Jesus starb, das Passa. Und er wurde, wie angekündigt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird Jesus am 3. Tag auferstehen. Naja, und am Sonntag ist er auferstanden. Freitag, Samstag, Sonntag. Das hätte also nicht ein Jahr zuvor stattfinden können, auch nicht ein Jahr später, weil sich das ja jedes Jahr verschiebt. Das kennen wir. Er hat es erfüllt. Und zwischen diesen beiden Festen, dem Erstlingsfest, was Ostersonntag ist, und dem, mit dem wir uns heute beschäftigen, lagen schon immer 50 Tage. Das ist so verordnet. Zähl dir 7 Wochen und dann wird ausdrücklich betont, der Tag nach dem 7. Sabbat, wieder ein Sonntag, da ist das 2. Erntefest, Sommererntefest. Und auch dieses Fest, wie sollte es anders sein, dreht sich um Jesus. Und das wird erfüllt durch Jesus. Alle Feste, 7 Feste Israels, sind alle und werden alle ihre Erfüllung in Jesus finden. Es geht um Jesus, immer. Manchmal denken Leute, wir feiern heute Pfingsten. Okay, im Alten Testament, da war immer von Gott Vater die Rede, von Gott, von Elohim, von Jahwe. Und dann irgendwie im Neuen Testament, als wäre der Vater beiseite geschoben, geht es um Jesus. Und seit Pfingsten ist Jesus beiseite geschoben und jetzt geht es um den Heiligen Geist. Nein, es geht um Jesus. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden, als durch Jesus Christus. Und als Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, dass der Heilige Geist kommen wird, dann sagt er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Es geht um Jesus, um den Christus, um den, der mit seinem Blut für dich und für mich bezahlt hat. Und du musst dir keinen Gedanken machen, er hat bezahlt für das Blut jedes Menschen. Kein Menschen, den du triffst, musst du sagen vorher, ich google nochmal oder ein schnelles Notgebet und sag, Herr, gilt die Rettung auch für den oder für die? Du darfst wissen, jeder Mensch, der vor dir steht, für den ist Jesus gestorben. Du darfst ihn einladen und sagen, glaub das. Du bist Sünder, aber es gibt einen Ausweg aus der Sünde. Schön finde ich, dass Jesus, nachdem er mit seinem Blut die Rettung vollbracht hat, als er am Kreuz hing, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Hat er nicht aufgehört und gesagt, so, mein Job ist erledigt, jetzt mach er. Sondern er hat auch die weiteren Feste erfüllt, die auf ihn hinweisen. Er ist auferstanden. Er ist der Erstling, der auferstanden ist und sagt, wie das Erntefest, das die Juden schon über 1500 Jahre zu dem Zeitpunkt gefeiert haben. Wenn der Erste, die erste Gabe geheiligt ist, Jesus ist auferstanden, er lebt, dem Tod die Macht genommen, dann wird die ganze Ernte geheiligt. Das heißt, jeder, der das Blut Jesu angenommen hat, der gesagt hat, Jesus ist mein Passahlamm, er ist für mich gestorben, der ist durch Christus geheiligt. Wow. Er ist auferstanden. Und dann erfüllt sich jetzt dieses dritte Fest, das Pfingstfest. Das erfüllt sich, indem Jesus alttestamentliche und neutestamentliche Verheißungen erfüllt. Alttestamentlich, indem er sagt, dieses Fest, 1500 Jahre alt, das erfüllt sich an diesem Tag. Diese Bedeutung hat es. Die konnten die Leute damals nicht verstehen, genauso wie das Passafest nicht. Die dachten, okay, das erinnert, wir wurden gerettet damals aus Ägypten. Das Blut hat unsere Erstgeburt gerettet. Und später mussten sie lernen, nein, eigentlich weist es auf Jesus hin. Auf den, der mit seinem Blut erlöst. Und Pfingsten bedeutet, dass Gott seine Kinder versiegelt mit dem Geist. Und zwar alle seine Kinder. So gewiss ist das, dass der Paulus, der zu Lebzeiten von Jesus auf der Erde noch nicht an Jesus geglaubt hat, von Jesus unterwiesen wurde und gesagt bekommt, schreib einen Brief an die Christen in Rom. Dass er sagt, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht zu Jesus. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Wann hat er ihn bekommen? An dem Tag, als er gesagt hat, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Das glaube ich. Ich habe meine Schuld bekannt und volle Vergebung erhalten. Damals konnte das, als sich der Petrus bekehrt hat, noch nicht erfüllen. Deshalb hat Jesus so viele Dinge mit seinen Jüngern in Johannes geredet. Johannes Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, da redet Jesus nur mit seinen Aposteln. Weil die vorbereitet wurden, es konnte noch nicht passieren, das schreibt Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 7, weil Jesus erst sterben musste, auferstehen, zum Himmel fahren und dann erst den Geist senden konnte. Deshalb dauerte das. Deshalb ist es ein Sonderfall, dass die Jünger noch nicht den Heiligen Geist hatten, obwohl sie schon bekehrt waren. Aber seither, seit Pfingsten wird dir gesagt, da hat sich das erfüllt. Seitdem ist es, dass jeder, der sagt, ich nehme Jesus an, er ist mein Erlöser, der hat den Heiligen Geist, Punkt. Das ist kein zweites Pfingsten oder sonst was. Und wir müssen auch nicht irgendwann sagen, Mensch, jetzt bin ich schon so lange Christ, was fehlt mir denn noch? Ach, jetzt nach Jahrzehnten, ach, ich brauche ja noch den Heiligen Geist. Pustekuchen, nein. Der Heilige Geist ist in jedem Christen zu Hause. Und ich sage manchmal zu missionarischen Zwecken, wenn Leute sagen, meinst du, Gott hat mich lieb? Oder wenn ich Leuten sagen will, weißt du, du kennst Gott nicht, aber Gott hat dich gemacht. Das kannst du nachgucken, da gibt es ein Zeichen. Gott hat die Menschen geschaffen, jeden Einzelnen, auch dich. Und er hat dich dahingelegt und hat gesagt bei jedem, und dich habe ich lieb und dich habe ich lieb und habt ihr noch einen Nachweis. Scherzhaft sage ich dann manchmal, mein Bauchnabel ist extrem tief. Gott sagte, du vergisst es vielleicht. Damit das ja nicht vergisst, habe ich noch extra tief reingedrückt. Gott hat jeden Menschen lieb, aber das rettet den Menschen nicht. Weil er ist ja Sünder, seine Sünde muss weg. Und die nimmt Gott nicht einfach weg, der ist höflich, der wartet. Der sagt, komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen wird. Ich will euch erquicken, kommt! Er lädt ein. Und das hat heute auch mit dem Text hier zu tun. Aber dieses Fest erfüllt sich, weil Gott gesagt hat, das mache ich. Eines Tages drücke ich den Leuten meinen Siegel auf. Das ist mein. Der kommt in den Himmel, den habe ich gerettet, das ist meiner. Das ist meine. Das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Ich habe mit meinem Blut für ihn bezahlt, er gehört mir. Und das ist unfassbar, das ist mehr als exzellent, das ist höchste Vollendung. Dass wir mit Fug und Recht jetzt sagen können, wenn wir Jesus angenommen haben, ich bin Kind Gottes, ich habe einen Adelsweg, ich bin von Gott, aus ihm geboren, in ihm. Nicht, weil ich so vorzüglich bin, sondern weil er mich vorzüglich gemacht hat. Weil sein Blut alle Schuld weggewaschen hat. Das war die Bedeutung von Pfingsten. Dass Gott seine Leute versiegelt und sagt, du bist mein. Keiner reißt mich mehr von dir. Lest mal Römer 8. Dass uns nichts mehr trennen kann. Das ist so unfassbar. Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, hohes, tiefes, nichts. Nichts kann uns mehr trennen. Wenn Gott sagt, du bist mein, dann können wir niemals mehr aus der Hand Jesu und aus der Hand des Vaters gerissen werden. Diese alte, 1500 Jahre alte Festveranstaltung erfüllt sich an diesem Tag. Und das Zweite, das haben wir gelesen, Joel, ein Gerichtsprophet, der spricht eigentlich von der Drangsalszeit, also für uns noch Zukunft, die kommt noch. Der spricht davon, und das zitiert hier der Petrus, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und Petrus erklärt, das passiert hier, heute an diesem Tag. Die Prophetie, die von Joel gegeben wird, erfüllt sich. Tja, erfüllt sich. War an dem Pfingsttag Feuer, Blut, Rauchdampf da? Wurde die Sonne zu Finsternis verwandelt, der Mond in Blut? Hatten die Söhne und Töchter Weissagen auf dem Herzen, die Männer Gesichte, die Ältesten Träume? Wir wissen aus dem Neuen Testament von Paulus, dass die Gemeinde ein Geheimnis war. Gott hat ein Volk erwählt, Israel. Deshalb beten wir für Israel, für das Heil und das Wohl Israels. Und dass die Gemeinde im Alten Testament nicht vorkommt. Die Prophetie von Joel spricht davon, dass Gott seinem Volk eines Tages den Geist gibt und dass sie sich bekehren zu ihm. Durch den Geist, der jetzt da ist am Pfingsten, kann der Petrus etwas verstehen, was in dem ganzen dicken Alten Testament nicht entschlüsselt ist. Dass es, bevor sich Israel zum Herrn bekehrt, Gemeinde gibt. Und dass sich die Verheißung, dass die, die zu Jesus gehören, mit dem Geist versiegelt werden, schon in der Gemeinde erfüllt. Das versteht er auf einmal. Und er merkt, das passiert ja so, wie Jesus uns vor seinem Leiden erzählt hat. Der Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger waren also scheinbar genauso wie ich, schrecklich vergesslich. Und der wird euch in alle Wahrheit führen. Ihr versteht auf einmal Dinge, die ihr als Geheimnis noch gar nicht wissen konntet. Dass da auf einmal eine Gemeinde existiert und wir, oh Wunder, sind ein Teil davon. In der Hammermühle gibt es Christen. Leute, die versiegelt sind mit dem Geist. Wir verbringen die Ewigkeit miteinander mit dem Herrn Jesus. Wow, unfassbar. Und wie wunderbar das ist, dass der Petrus durch den Heiligen Geist diesen Zusammenhang sieht. Unfassbar. Da wäre doch kein studierter Theologe je drauf gekommen. Naja, es ist halt so, wie Gott sagt, es war ein Geheimnis. Und wenn Gott sagt, das lasse ich noch geheim, dann lasse ich das noch geheim. Und Gott hält es auch aus, auch wenn wir manchmal denken, das hätte doch viel eher sagen müssen. Ja, Paulus schreibt einen Römerbrief zum Beispiel, es schien so, als wäre Gott ungerecht, dass dem David oder dem Abraham oder sonst wem vergeben wird, weil ein Sünder muss sterben für seine Sünde. Wie kann er das? Gott hält das aus, dass Leute sagen, mein Verstand sagt mir, das ist ungerecht, das geht nicht. Aber Paulus erklärt, Gott ist ewig. Und Gott wusste, der Christus stirbt, der bezahlt mit seinem Blut für die Schuld der ganzen Welt. Und als er starb und als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da ist die Schuld gesühnt. Von wem? Auch von David. Auch von Abraham. Auch von Noah. Wieso konnte Noah Gnade finden? Gnade heißt unverdientes Geschenk. Weil er so gerecht war durch seine Taten? Nein, er fand Gnade, weil Gott ihm vergeben hat durch das Blut von Jesus. Es schien so, als wäre all den alttestamentlichen Gläubigen ungerechtfertigterweise gegen das Gesetz stehend vergeben, weil für ihre Sünde ist Tod notwendig. Und Tierblut konnte ihre Schuld nicht wegnehmen. Aber jede Schuld von jedem Menschen seit der Schaffung der Welt wird vergeben durch das Blut von Jesus, durch Jesus allein. Und deshalb baut auch dieser vorzügliche, dieser exzellente Jesus seine Gemeinde. Alttestamentliche Prophetien erfüllen sich und neutestamentliche. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Interessant, dass er das sagt, im Zusammenhang, wo Petrus sagt, das geschehe dir nicht, dass du ans Kreuz gehst. Mit so einem unperfekten Petrus, der noch in die Wege Gottes irgendwie reingrätschen will, mit dem baut er seine Gemeinde. Ich glaube, ich bin, und Entschuldigung, wenn ich euch dazu nahe trete, wir sind viel unperfekter als die Jünger. Aber mit uns baut er seine Gemeinde. Warum? Weil er sie baut, und zwar durch seinen Geist, durch den er dich und mich befähigt. Deshalb kann er mit dir und mit mir was anfangen. Deshalb kann er was anfangen. An sich, wenn wir da wären, oha. Aber der Herr handelt und er gibt die Kraft seines Geistes in dich hinein. Wenn das nicht exzellent ist, dann weiß ich auch nicht. Und die dritte Verheißung ist, dass Jesus direkt bevor er in den Himmel fuhr, seinen Jüngern sagt, wartet hier in der Stadt, am Tag der Himmelfahrt. Nach nicht wenigen Tagen werdet ihr mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist angetan werden und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Am 50. Tag, wie das Fest schon immer war. Manchmal sagen Leute, wir müssen beten, dass wir unser Pfingsten bekommen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Pfingsten wurde auch beim ersten Mal nicht herbeigebetet. Das stand schon immer fest. Es ist der 50. Tag nach der Auferstehung von Jesus Christus. Das war 1500 Jahre lang in Israel gefeiert worden und das war klar und fest. Und als die Jünger fragen, ja, wie ist das eigentlich mit Zeiten und Zeitpunkten, wann stellst du denn Reicher? Das ist nicht euer Ding, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Die hat Gott festgelegt. Das stand fest von Anbeginn der Welt, wann Jesus sterben würde, wann er aufersteht und wann er seine Gemeinde gründet. Wow, es läuft alles nach Gottes Wort. Und das will ich euch als Ermutigung mitgeben, wenn ihr denkt, wie geht es denn weiter? Gott hat einen Plan. Besteht jede Ortsgemeinde weiter? Die meisten Gemeinden, die entstanden wo? In der heutigen Türkei, ja? Und in heutigen Nordafrika. Gibt es da Gemeinden? Sehr wenig. Gibt es noch die Gemeinde Jesu? Ja. Baut der Herr heute seine Gemeinde? Oh ja. Und wir beten darum. Und solange wir keinen anderen Weg sehen, machen wir treu unseren Dienst weiter, wie er führt. Und ich finde es schön, dass ihr sagt, Gott hat uns angesprochen, sagt, durch unser Seminar, was ihr jetzt hattet. Wir machen weiter. Wir sind geistbegabte Leute. Wir schauen nicht auf uns, unser Alter, freie Stühle, unsere finanziellen Mittel, sondern wir schauen auf den, der die Gemeinde gründet, auf Jesus Christus und die Kraft seines Geistes, der in mir und in dir wohnt. Und sind gespannt, was er tut, auch hier in der Hammermühle. Weil er die Gemeinde baut. Und das hat da begonnen. Und wisst ihr, bis wann das weitergeht? Bis der Herr Jesus sagt, die Vollzahl ist da. Was haben wir als Kinder, was habe ich als Kind Gottes bis dahin gemacht? Viel gesündigt, ihn viel enttäuscht, viele Menschen an mir vorbeigehen lassen, weil ich sage, ich hatte zu wenig Retterliebe, hatte Angst vor Menschen, war gleichgültig, habe gesagt, ach, hat doch bei dem oder der eh keine Chance. Und doch sagt Jesus nicht, also dich lasse ich vielleicht doch zurück. Nein, er sagt, ich komme persönlich und ich hole euch ab. Unglaublich. Und er sagt, da ist keiner eher da. Ich hole meine Gemeinde ab. Die Entschlafenen kommen denen, die dann noch leben, wenn er kommt, nicht zuvor. Wir sind in einer Reihe mit Paulus und Petrus, mit denen, die um des Glaubens willens umgebracht wurden. Unfassbar. Da sind wir dabei. Und er holt uns ab, der Chef persönlich, und sagt, geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist so unfassbar. Aber so ist es. Exzellent. Gemeindebau par excellence. Der Herr baut seine Gemeinde vollkommen bis zum Letzten, bis der Letzte gerettet wird. Und er wird uns vollkommen geheiligt vor ihn stellen. Und wir werden bei ihm sein auf ewig. Deshalb feiern wir Pfingsten, weil da die Gemeinde begann. Und diese Verheißungen erfüllen sich, die alttestamentlichen und die neutestamentlichen. Und der zweite Punkt, es sind nicht alle Punkte gleich lang, der zweite Punkt, das klingt fast ähnlich. Ich hatte gerade von exzellenter Erfüllung gesprochen. Der zweite Punkt ist exzellente Füllung. Dass der Petrus erkennt, diese Prophetie von Joel spricht genau davon, dass es eine Zeit kommt, wo Gott in jedem Christen im Herzen Wohnung nimmt. Und der ist versiegelt. Jeder. Dass er das versteht. Und dass er und die 11 Apostel mit ihm mutig auftreten und das verkünden. Dass sie auf einmal rausgehen und mit einer Sprache reden können, die sie nie gesprochen haben. Auch was für eine Maßarbeit. Ja, Gott sagt, ich lasse das 1500 Jahre lang feiern, dieses Fest. Und die Juden kommen und dann wird gesagt, woher kommen die? Aus dem Umkreis von 3000 Kilometern. Von Nordafrika bis an den Hindukusch, ja, heutiges Gebiet Afghanistan, Usbekistan und was weiß ich, da kommen die alle her. Bis nach Rom, bis nach Europa. Von da kommen Juden. Und was sind das für Leute? Das sind religiöse Leute, die alles Religiöse mitmachen. Wow, Gott hat gesagt, dreimal im Jahr zu diesen Festen, zum Passa, zum Pfingstfest und zum Laubhüttenfesten müssen die Männer nach Israel kommen. Die kommen, die sind religiös und sind nicht bekehrt. Das gibt mir Mut. Wir denken manchmal, Deutschland zählt zum christlichen Abendland. Es gibt noch Fromme, die gehen noch zur Kirche oder sind Kirchenmitglied oder lassen ihr Kind noch taufen oder eine Hochzeit ohne einen kirchlichen Segen und schön mit Kirchengeläut, machen wir noch alles mit. Aber die kann man doch nicht mehr für Jesus gewinnen, oder? Was macht der Herr Jesus? Der sagt, die Juden, die ihn verworfen haben, ich nutze dieses Fest, das erfüllt sich an diesem Tag. An diesem Tag sind die Ersten, die versiegelt werden mit dem Geist. Da sind die Frommen da, die nicht bekehrt sind. Die geschrien haben, weg mit Jesus, kreuzige ihn. Die auch im Passa da waren. Und denen wird das Heil angeboten. Wenn das keine Gnade ist, wenn das nicht verlorenen und verirrten Nachgehen ist, dann weiß ich auch nicht. Und das sollen wir doch tun, ne? Den verlorenen Menschen nachgehen. Die sind mutig und reden. Und warum? Weil sie gefüllt werden mit dem Geist. Sie haben auf einmal Liebe zu denen, die geschrien haben, tötet Jesus. Wir wollen nicht, dass er unser König ist. Sein Blut komme über uns. Ja, wir wollen schuld sein an seinem Tod. So hatten sie geschrien. Und jetzt durch den Geist geleitet, sagen die Jünger gegenüber denen, vor denen sie ja Angst hatten, hatten sich verschlossen, ja? Schon als Jesus gestorben war, auch am ersten Tag der Woche, als Jesus zu ihnen kam, aus Angst vor den Juden. Jetzt treten sie mutig auf. Warum? Weil der Geist sie drängt zu Verlorenen. Und mit welcher Freude, das werden wir gleich noch sehen, mit welcher Vollmacht sie reden. Und was passiert? Sie können in diesen anderen Sprachen reden, damit jeder, auch wenn er kein Hebräisch mehr kann, er ist geboren, so hieß es, in seiner Sprache. Ich weiß nicht, wie man bei den Parthern und Medern und Elamitern und wie die alle heißen, Sprachen. Aber die können nicht nur die Sprachen sprechen. Glossar ist das griechische Wort. Wenn man so fragt, was hast du für eine Zunge? Das ist das Wort Zunge, Sprache. Dann meint man, was hast du für eine Muttersprache? Aber die Leute erklären sogar in Vers 8, wir hören sie sogar in unserem spezifischen Dialekt. Also, ne, um es mal auf Deutsch runterzubrechen, der Schwabe hört es schwäbeln. Ja? Oder der Hesse, der hört es babbeln. Da sagen die Leute, das ist unfassbar. Unfassbar. Exzellente Füllung. Sie können Sprachen sprechen und so hinein, dass man sagt, das ist ein Schwab. Unglaublich. Und das sind ja keine Bekehrten. Also man traut ja Leuten, wenn man sagt, naja, das ist einer von euch, dem traue ich nicht. Aber das sind Leute, die sind eigentlich gegen Jesus. Und die sagen, hier passiert wirklich was, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und es wird beschrieben in Vers 6, sie waren bestürzt, in Vers 7, sie entsetzten sich und in Vers 7 nochmal, sie verwunderten sich. In Vers 12 wird das nochmal erwähnt, sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit. Das können wir nicht erklären. Keiner von den paar Tausend, die da sind, 3000 bekehren sich, sind ja nicht alle zum Glauben gekommen, die da sind. Von den vielen Tausend hat keiner eine Erklärung, aber jeder sagt, das ist unfassbar, was hier passiert. Also Ungläubige bestätigen, hier passieren echt unfassbare Dinge. Also wenn du das nächste Mal denkst, kann der Geist mich gebrauchen, dann lass dir von diesen Spöttern, die noch nicht an Gott glauben, sagen, ich habe es erlebt. Gott kann unfassbare Dinge tun. Die sind alle aus Galiläa. Die haben einen hässlichen Dialekt. Man erkannte das sofort. Das sind Galiläa. Ja? So wie wir vielleicht manchmal sagen, oh, ein Sachsen, wenn der spricht, oh ja, verstehe ich nichts mehr. Oder ein Bayer, wenn der lospoltert. Ja? Die sagen, die sprechen vorzüglich die Muttersprache bis in die Dialekt. Sprechen das Zeugnis Ungläubiger aus. Lass dich ermutigen. Exzellente Füllung. Der Geist kann und er will dich gebrauchen. Und er kann das, weil er das geplant hat. Vorhin, als wir zum Gebet zusammenkamen, hat der Hans-Jürgen gesagt, was macht der Herr noch mit uns Alten? Ja, eigentlich müssen wir sagen, ja, Schlag in den Nacken, was redest du, uns Alten? Es kommt doch nicht auf dich an, ob du alt oder jung oder Mann oder Frau bist. Du hast so schön ergänzt, Junge dürfen auch bei dem Alpha-Kurs mitmachen. Ne? Nicht wir dürfen, wir müssen. Wir sind Knechte unseres Herrn, in Dienst gestellt. Und Gott möchte, dass wir treu sind. Und dass wir nicht auf unser Alter schauen, auf unser Geschlecht, auf unsere Fähigkeiten, auf die Zeit unserer Bekehrung, auf Schuld, die wir täglich auf uns laden, sondern auf ihn. Er baut seine Gemeinde und er gibt durch seinen Geist mir die Kraft, dass ich ihm dienen kann. Exzellente Füllung. Ich lese die Verse 22 bis 24. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Der dritte Punkt habe ich genannt, exzellentes oder man könnte auch sagen, mächtiges Zeugnis. Er redet sie hier an, ihr Männer von Israel. Vorhin hat er sie angeredet, ihr Männer von Juda. Juda, wissen wir, zwei Stämme, die haben noch so ein bisschen auf Gott gehört. Aus Juda kam dem König David und die Könige, die Verheißungslinie und die Zehn hatten sich abgespalten. So hat er sie erst angeredet mit dem Zeugnis, ihr Männer von Judäa. Jetzt redet er an ihr Männer von Israel. Hört diese Worte und erklärt ganz klar und völlig mutig, dieser Jesus von Nazareth, über den die frommen Juden alle gesagt haben, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Jesus der Nazarener. Ein ganz mutiges und exzellentes Zeugnis. Dieser Jesus, in dem erfüllt sich dieses Passafest, dieses Pfingstfest. Dieser Jesus, von dem habt ihr die letzten 3 Jahre gehört. Immer wieder. Und wenn es die Oberen nicht erkannt haben, dann kam der Geheilte und sagt, kommt schnell, ob er nicht der ist, der da kommen soll, der Prophet, kommt und schaut. Die Sehenden hatten nichts gesehen und ein blinder Bartimäus, der umhertappte, der schrie, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dass selbst die, die Jesus hassten wie die Pest, der Hohepriester und sein Gefolge, die Sadduzäer und die Pharisäer, sagten, dass unverkennbare Zeichen durch ihn geschehen sind, da können wir nichts gegen sagen. Und das greift Petrus hier mutig auf und sagt, ihr alle, die ihr hier seid, ihr habt das die letzten 3 Jahre erlebt, wann immer ihr hinkommt, bei jedem dieser 3 Feste, wo ihr wie heute auch im letzten und vorletzten und vorvorletzten Jahr da wart, da habt ihr das gesehen, da hat Jesus Wunder getan. Und das war in eurer Bibel angekündigt. Der Messias wird ausgewiesen, den kann man daran erkennen. Und das wusste jeder Jude so sehr, dass selbst als Johannes zweifelte, Johannes der Täufer, Jesus ihm nicht sagt, Mensch, halt doch fest, glaub, ich bin's. Sagt er, sag dem Johannes, in der Bibel steht das doch. Ne? Lahme gehen, Blinde sehen. Das sind Zeichen, die den Messias beweisen. Daran sollte Israel erkennen. Ihr habt die Zeugen. Und das greift hier auf. Was für ein mächtiges Zeugnis. Er sagt jetzt nichts Neues, sondern sagt, guck mal, ihr seid Juden, ihr habt das in eurer Bibel. Und ihr habt das mit eigenen Augen gesehen, ihr habt das mit eigenen Ohren gehört, ihr habt das erkannt. Diesen Jesus, den Gott bewiesen hat. Und dann macht er 2 interessante Sagen. Was für ein interessantes Zeugnis. Der musste sterben, heißt es. Ja? Vers 23. Das war Gottes Plan. Jesus musste sterben. Das hat er auch zu Lebzeiten immer gesagt. Ich bin nicht gekommen, damit ihr mir dient, sondern mein Leben zu lassen zur Erlösung für viele. Matthäus 10, 45. Und die ganzen alttestamentlichen Prophetien deuten darauf hin, Schwert, erwache gegen meinen Hirten, den ich euch sende. Jesaja 53. Es gefiel Gott, seinen Knecht, den Christus, zu zerschlagen. Jesus musste sterben. Und sagt dann aber eure Schuld ist, dass ihr es gemacht habt. Dass ihr gesagt habt, töte ihn, er ist böse, er ist ein Gotteslästerer. Also die geistliche Wahrheit, Jesus musste sterben. Das war Gottes Plan. Eigentlich grausam die Vorstellung, dass es dem Vater gefiel, seinen Christus zu zerschlagen. Aber exzellent, wenn man sagt, es gefiel ihm, weil er dich retten wollte. Er wusste, es geht nicht anders. Und das wusste auch der Christus. Er sagte, niemand nimmt mir das Leben. Auch du, Pilatus, der sagt, ich habe die Macht über Leben und Tod. Nein, hast du nicht. Ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und es zu nehmen. Ich, und ich gebe es freiwillig her, zur Erlösung für euch. Der Vater und der Sohn hatten nie einen Konflikt, dass der Sohn sagte, Papa, was legst du mir da auf? Welch mächtiges, welch exzellentes Zeugnis. Ihr nehmt sie mit ins Boot und sagt, ihr habt alle Beweise gesehen. Aber ich fordere euch heraus, was macht ihr jetzt damit? Und ich erkläre euch, ihr sagt, das ist doch ein Schwächling. Das ist doch ein Schwächling, wenn der starb. Und er verknüpft und sagt, das war Gottes Plan. Das wollte er, damit ihr erlöst werdet. Unfassbar. Das hätten wir uns nicht ausdenken können. Also ich hätte wahrscheinlich losgepoltert und gesagt, und ihr seid schuld, was habt ihr gemacht? Ich hätte vielleicht Fluchworte gesagt, ihr Drecksäcke, ihr Elenden, ihr... So ereifern wir uns ja manchmal. Wir schimpfen ja manchmal über die Sünde um uns rum. Aber warum konnten wir das erkennen? Weil der Vater uns gezogen hat. Er hat uns überführt von Sünde und so konnten wir nur Christen werden. Wir schimpfen manchmal über die, die wir lieben und die wir retten sollten, die wir einladen sollen, herzlich. Man merkte, was für ein exzellentes Zeugnis möglich ist, wenn wir uns von dem Geist füllen lassen und leiten lassen. Auf einmal ist der Petrus und seine Mitstreiter nicht wiederzuerkennen. Sie haben Weitblick, ja, die geistlichen Wahrheiten zu sagen und auch die Schuld beim Namen zu nennen, nichts zu beschuldigen. Ja, ihr seid schon gut, ja, Jesus mag euch schon so, wie ihr seid. Nein, ihr habt geschrien, weg mit ihm, es ist Schuld, ihr seid Sünder, ihr braucht Vergebung. Unfassbar, ein exzellentes Zeugnis, liebevoll, heilsrelevant, direkt, persönlich. Und er redet von Jesus, er redet von seinem Tod. Ja, Jesus ist gestorben, für die Schuld ist gesühnt und er redet vom Leben. Diesen hat Gott auferweckt. Ich lese die Verse 25 bis 31. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig mit euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, der seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit exzellente Beweise. Exzellente Beweise. Er zitiert aus Psalm 16, Verse 8 bis 11. Da spricht David davon, der wusste ja, das war die Verheißung, die auch jeder Jude geglaubt hat. Eines Tages kommt der Messias, das ist ein Nachfolger von David. Und er beginnt an, wenn Leute immer sagen, ja David, David, David und das ewige Königreich des David. Darf ich offen reden, der ist doch tot. Er nimmt sie wieder mit ins Boot, das wisst ihr, wir haben hier das Grab. Hier in Jerusalem ist ein Grab. Aber David hat doch davon gesprochen. Ich werde nicht verwesen. Ein ewiges Reich wird aber David haben. Wie passt das zusammen? Na, mit der Verheißung, das stand doch. Einer deiner Nachkommen wird ewig auf dem Thron sitzen. Und der wird ein ewiges Reich haben. Und sie wussten, der David ist gestorben, der Salomo ist gestorben. Und all die verschiedenen Könige, die Gräber sind hier alle noch schön, fein, säuberlich. Wir waren bei jeder einzelnen Beerdigung dabei. Und wir putzen noch schön und übertünchen die Gräber. Also wieder, er nimmt sie ins Boot und sagt, das wisst ihr. Also wenn ihr den David so sehr ehrt, dann nehmt doch seine Worte ernst. Der sagt, der Sohn Davids, um den es geht, den schon der blinde Bartimäus bekannt hat, der sieht die Verwesung nicht. Das hat König David geschrieben in eurem eigenen Liederbuch. Das habt ihr immer in dem Tempel gesungen, dieses Lied. Lied 16 habt ihr gesungen. Jetzt erkläre ich euch mal die Bedeutung. Das redet von der Auferstehung von diesem einen Sohn Davids, der nicht verwest ist. Alle anderen, seht ihr, die sind verwest, aber dieser eben nicht, der ist auferweckt. Wow, was für exzellente Beweise aus ihrer Bibel. Wir würden ja gleich sagen, wir müssen das Evangelium sagen, das Neue. Ja, aber er sagt, so weit sind die noch nicht. Wir fangen ganz vorne langsam an, ja, mit dem Alten Testament, dem, was ihr kennt, da steht das. Und das, was ihr kennt, ja, ihr kennt die Grabsteine, das feiert ihr. Ihr kommt immer wieder hin und sagt, Mensch, unser großer David, das waren noch Zeiten. Und dann das Friedensreich unter Salomo, ah. Oh. Die sind alle tot. Aber Gott ist doch ein Gott, der gesagt hat, einer wird ein ewiges Reich haben. Und das ist der Messias. Exzellente Beweise. Und er redet sie hier an, ihr Männer und Brüder. Erst sagt er, ihr Judäer. Dann sagt er, ihr Männer von Israel. Israel war die, die sich von Gott abgewandt hatten. Und jetzt, wo er die Beweiskette fortführt, sagt er, ihr Männer und Brüder. Krass, würden wir zu einem Religiösen, der nicht bekehrt ist, irgend so ein Kirchgänger, ich bin auch Kirchenmitglied, ich bin auch getauft oder konfirmiert oder gefirmt oder sonst, würden wir sagen, liebe Brüder, er sagt, wir gehören zum gleichen Volk. Ihr seid Juden, ich bin Jude. Du bist Teil des erwählten Volkes, ich auch. Wir können heute sagen, Gott hat dich genauso lieb wie mich. Du bist noch nicht damit gerettet, weil Gott dich geschaffen hat und dich liebt. Deshalb kommen wir gleich zum letzten Punkt. Aber er redet sie an und ringt. Und er schafft Beziehung. Ihr Männer und Brüder, ihr gehört zu dem Volk, das Gott erwählt hat. Ihr Männer und Brüder. Exzellente Beweise und eine liebevolle Art, wie sie runterkommen. Exzellenter Aufruf, die Verse 32 bis 36. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er diesen ausgegossen, was ihr jetzt hört und seht. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege, als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Exzellenter Aufruf. Er zitiert wieder aus der Bibel. Diesmal aus Psalm 110, den ersten Vers. Wo David bekennt, ich habe einen Doppelherrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Hat denn David zwei Götter? Ist nicht das tägliche Gebet der Juden, das Gott befohlen hat, bete, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, er ist ein Einziger? Wieso bildet denn der große Stammvater David so eine Aussage in seinem Mund? Der Herr sprach zu meinem Herrn, zwei Herren. Und einer, der auf einmal kommt und auf dem Thron sitzt. Jesus, der erhöht wurde, der Gerechte, der nach seinem Tod viele Nachkommen haben wird, weil er auferstanden ist und lebt und die Herrschaft angenommen hat. Was für ein Aufruf, diesen Jesus. Wie nimmt er sie da rein? Bei diesem Aufruf. Er sagt, ihr standet heute am Anfang des Tages da. Da war ein gewaltiger Sturm und auf einmal reden alle Leute, die zusammen sind, Männer und Frauen, 120 Leute zusammen, die reden bis in Dialekt hinein eure Sprache. Das habt ihr alle erlebt. Ihr habt es alle erlebt. Jeder Einzelne von den tausenden Leuten, die hier sind, haben das erlebt. Das sind unerklärliche Dinge. Und was machen die? Die erzählen von den großen Taten Gottes. Das kann jeder Einzelne, der hier ist, sagen, ja, das stimmt, das habe ich erlebt. Das raubt mir den Verstand, das geht nicht. Das sind Galiläer, unmöglich, das geht nicht. Aber das ist ein Wunder. Und jetzt wird ihnen erklärt, ich gebe euch jetzt die Erklärung. Das ist genau das, was Gott verheißen hat. Ich gebe meinen Geist und durch meinen Geist werde ich in neuen Sprachen zu euch reden. Und dafür ist einer auf den Thron gekommen, der vorher da nicht war, weil er auf die Erde hinabgestiegen ist. Der, der hinabgestiegen ist, hinaufgestiegen und hat Gaben gegeben den Menschen. Also er verknüpft, was Sie sagen, wir haben das erlebt, da ist ein Wunder geschehen und ihm wird die Erklärung gegeben. Und das liegt an diesem Jesus, der auf die Erde gekommen ist, gestorben ist, auferstanden, gen Himmel gefahren ist und jetzt den Geist gesandt hat, um die Schrift zu erfüllen. Damit ist der Bogen vom Anfang, Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung zu Umsetzung. Das geschieht jetzt, wieder geschlossen. Exzellent sagt, das müsst ihr jetzt einfach nur annehmen. Und er ringt, das ganze Haus Israel, ihr sollt das alle erkennen, nehmt das doch an. Er ist der Herr, der Chef, der sitzt auf dem Thron, den beten wir an. Er ist der Christus, der Gesalbte, der mit seinem Blut Erlösung gebracht hat und der für euch, von euch gekreuzigt wurde. Ihr, die ihr gesagt habt, weg mit ihm, ihr dürft das glauben. Sünder sollen und Sünder können selig werden. Der letzte Punkt, exzellenter Start. Exzellenter Start. Verse 37 bis 41. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Krass, hä? Auf einmal sagen diese Feinde des Messias, und die Nachfolger von Jesus gehasst haben, zu ihnen, ihr Männer und Brüder. Merkt ihr, was da für eine Beziehung schon gewachsen ist durch das Reden, wie Petrus sich auf sie zubewegt hat? Sie immer als Zeugen, ihr wisst das doch, ihr habt die Gräber, ja, ihr habt die Zeichen und Wunder gesehen, ja, ihr kennt die Bibel. Und jetzt sagen die, ihr Männer und Brüder. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. Exzellenter Start der Gemeinde. Jesus hat gesagt, was macht der Heilige Geist? Sein Jünger hat das erklärt. Der Heilige Geist wird von Sünde überführen. Wir können den Leuten sagen, du bist Sünder, du brauchst Vergebung. Nö, Sünder sind die anderen. Ich kann dir meinen Nachbarn mal erzählen, ja? Oder mein Chef. Ich könnte Geschichten erzählen, weil ich bin eigentlich gut. Viele sagen, ich muss mich gar nicht bekehren. Ich tue auch so die guten Sachen wie du. Ich helfe auch gerne anderen, ich spende auch. Ja? Mir ist auch Reichtum und Ehre nicht so wichtig. Ich bin genauso ein guter Christ wie du. Nur ich brauche keinen Christus dazu. Das, was wir nicht können. Wir können den Menschen nicht sagen und erklären und sie überführen, dass sie Sünder sind. Das sagt Jesus, macht der Heilige Geist. Deshalb entsteht Gemeinde an diesem Tag. Das Pfingstfest erfüllt sich. Und es macht genau das, was Jesus gemacht hat. Der Heilige Geist überführt im Herzen einen Menschen, was wir nicht können. Sonst wird sich nie ein Mensch bekehren. Nie. Das können wir nicht. Das würden wir gerne. Ich würde gerne den Menschen sagen, da ist Sünde und das. Ja, okay, da sind manche Dinge nicht so gut, aber im das macht der Heilige Geist. Und deshalb konnte Pfingsten erst die Gemeinde entstehen. Weil dafür ist der Heilige Geist da. Der überführt. Und das passiert. Es drang ihnen durchs Herz. Wodurch? Weil Jesus den Jüngern gesagt hat, ihr müsst das bezeugen. Aha, wenn wir nicht reden, kann der Heilige Geist nicht am Herzen arbeiten. Zwei Dinge, die für eine Sache die Ursache sind. Wir müssen die Wahrheit bezeugen. Geht hin zu allen Menschen und beginnt in Jerusalem. Aber das, was ihr nicht könnt, ihr könnt ein Herz nicht überführen, dass es Sünde ist. Das kann nur der Heilige Geist machen, den ich dazu gesandt habe. Und wisst ihr, das Schönste zum Schluss. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Wunder tun als ich. Hat irgendjemand mehr Wunder getan als Jesus? Hat ganze Dörfer und Städte geheilt. All ihre Kranken wurden gebracht. Er hat sie alle geheilt. Wieso sagt Jesus denn, die tun größere Wunder? Er sagt selbst über sich, ich werde ein größeres Wunder tun als all die vielen Wundertaten, Lahme, die gehen, Blinde, die sehen, Aussätzige, die rein werden. Ich tue ein größeres Wunder. Ich sterbe und es werden Menschen gerettet. Wie wenig waren gläubig, als Jesus starb? Und er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und zwar weltweit. Das sind die größeren Wunder. Und Gott will durch dich Menschen in sein Reich rufen. Durch dich seine Gemeinde bauen. Größere Wunder. Wir sagen manchmal, ja, ich bin nicht Jesus. Oder ich bin keiner der Apostel. Jesus hat das verheißen. Ihr werdet größere Wunder tun. Weil als er Zeugnis gab, hat fast keiner geglaubt. Unfassbar. Dem lebendigen Gott haben sie nicht geglaubt. Aber Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde durch euch. Ich will Gemeinde. Und das geht, weil ich meinen Geist sende. Was macht der Geist? Der macht nichts anderes, als was ich, Jesus, will. Wer bist du, dass du sagst, das kann ich. Ich bin ja nicht Paulus. Ich bin ja nicht Petrus. Ich bin ja nicht Apollos. Ich bin ja nicht. Es liegt, Entschuldigung, wenn ich sage, es liegt nicht, wie unverschämt kannst du denken, es liegt nicht an dir, es liegt an Jesus. Er baut seine Gemeinde, er allein, durch seinen Geist und wartet darauf, dass du sagst, Herr, hier bin ich, sende mich. Exzellenter Start der Gemeinde. Der Herr baut seine Gemeinde und die Jünger lassen sich füllen durch den Geist und gebrauchen. Und da entsteht Größeres. 3000 Menschen am ersten Tag. Wow, was für eine Geburtsstunde. Wir sind Teil davon. Und wir werden mit diesen Leuten am gleichen Tag entrückt. Wir sind live dabei. Und wir kommen mit diesen 3000 gemeinsam, wenn der Herr Jesus kommt und uns abholt, dann stehen die da. Was wird das für eine Freude sein? Ja, die sagen, ich war am ersten Tag dabei. Und ich sage, ja, aber du musstest warten, bis ich dazu kam. Und wir kamen gemeinsam alle und keiner hat gesagt, komm, ich zeig dir schon mal den Himmel. Ich habe manchmal gedacht, so, meine Frau, meine Erste ist mit 39 gestorben, ne? Wenn ich dann in den Himmel komme, dann sagt die irgendwann, komm, ich zeig dir schon mal alles. Pustekuchen, wird sie nicht. Sie ist nicht einen Schritt eher da als ich. Und doch, obwohl ich mich so freue, meinen verstorbenen Papa, meine erste Frau wiederzusehen, wird unser Blick, das kann ich euch ganz klar vergewissern, nur auf einen gerichtet sein. Auf unseren Jesus. Und auch wenn wir oft schon gedankt haben, Herr Jesus, du hast mit deinem Blut für mich bezahlt, werden wir überwältigt sein und sagen, das hier, diese Herrlichkeit hast du mir erworben, für mich Sünder? Oh, welch Gnade, exzellent. Gemeindebau par excellence und ich bin Teil davon. Amen, danke Herr Jesus, Amen. Möge der Herr euch ermutigen und auch mit in die Verantwortung nehmen zum Bau seines Reiches. Ich bete noch. O Herr Jesus, du hast die vielen Worte gesehen, du siehst, dass mir nicht die Gabe der Kürze gegeben ist. Ich bitte dich aber von Herzen, dass du diese Worte gebrauchst, dass deinem Namen Ehre gegeben wird. Und dass deine Gemeinde wächst, auch hier in der Hammermühle. Und dass wir wieder die Menschen um uns herum in Blick nehmen mit deinen Augen, als Verlorene, die du liebst und retten willst. Und ich bitte dich auch, dass du uns neu die Augen dafür öffnest, dass du durch uns deine Gemeinde baust und dass wir die unfassbare Kraft deines Heiligen Geistes in uns haben und dass wir daher mitarbeiten können zu deiner herrlichen Gemeinde und dem Bau deiner Gemeinde. Danke, dass alles, was du machst, exzellent ist, von vorzüglicher Kraft und von herrlicher, unfassbarer Schönheit. Gib uns Mut, die Dinge, die uns angesprochen haben, nicht gleich wieder zu vergessen, am Türrahmen abzustreifen, sondern uns wirklich von dir gebrauchen zu lassen und dich auch zu loben, zu anbeten, wie es am ersten Pfingsttag geschah, dass wir reden von deiner großen und herrlichen Tat, besonders von Golgatha, wo du unsere Schuld gesühnt hast. Amen.